Wir nähern uns Weihnachten, ne? Vierter Advent, zwei Tage vor Heiligabend. Und damit wir auch alle in Weihnachtsstimmung kommen, habe ich auch heute einen weihnachtlichen Text rausgesucht. Und habe heute Morgen schon kurz Angst bekommen, als Uli gesagt hat, schlag bitte Jesaja auf. Und ich dachte, oh nein, und dann 7. Oh gut, denn wir sind in Jesaja 9. Jesaja Kapitel 9. Dort finden wir einen klassischen Weihnachtstext. Jesaja 9. Das ist jetzt ein bisschen je nach Übersetzung. In manchen Übersetzungen ist es Jesaja 9, die Verse 1 bis 7. In anderen ist es 8, 23 bis 9, Vers 6. Ich werde es jetzt einfach gleich zum Anfang vorlesen. In meiner, der Schlachter, ist es von 8, 23 bis 9, Vers 6. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschattens ist ein Licht aufgeleuchtet. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen, im Schlachtgetümmel und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit und von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Ja, es gibt ein paar Gründe, warum dieser Text ja zu Recht oftmals an Weihnachten hervorgeholt wird. Das erste und auffälligste ist natürlich das Kind. Ja? Nach meiner Übersetzung in Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren. Ja, und dieses Kind ist natürlich der Herr Jesus Christus, dessen Geburt an Weihnachten gedacht wird. Und so wird auch hier an diese Geburt erinnert und auch daran, dass diese Geburt Rettung für die Welt bedeutet. Das andere, was hier auch schnell an Weihnachten erinnert, ist, dass diese Geburt und Weihnachten speziell mit Licht beschrieben wird. In Vers 1, das Volk in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes des Todesschattens ist ein Licht aufgeleuchtet. Ich denke, dass es zu großen Teilen an diesem Text liegt, dass Licht so starken, ja doch eine starke Rolle in unserer westlichen Weihnachtstradition hat. Oder ich denke allgemein der Weihnachtstradition, ja, in der jeder üblichen Weihnachtsdeko kommen Kerzen vor. Und je mehr jemand Freude am Dekorieren hat, leuchtet dann irgendwann das ganze Haus eingewickelt in Lichterketten und na, was ja immer mehr von den Staaten hier rüber schwemmt, Licht. Und ja, das hat in seinem Ursprung schon seine Berechtigung, denn so wird Weihnachten uns hier beschrieben. Ein Licht ist aufgegangen. Aber mir ist noch etwas Trichters wichtig geworden, was auch mit Weihnachten zusammenhängt, nämlich, dass dieses Licht in der Finsternis leuchtet. Ja. Ja, wenn man ein typisch kulturell weihnachtliches Motiv denkt, dann ist das zum Beispiel ein leuchtendes Dorf in dunkler Nacht oder eine leuchtende Kerze vor dunklem Hintergrund. Und auch das gilt nicht zu vergessen, das Licht leuchtet in der Finsternis. Und das ist mir wichtig geworden. gerade dieser Punkt. Jetzt auch an diesem Text und für diese Predigt. Musst du dran denken, wir haben daheim eine Lichterkette, nicht nur an Weihnachten, die hängt da das ganze Jahr. Und wenn man die früh morgens oder spät abends anmacht, dann erzeugt die ein gemütliches, angenehmes Licht. Aber oft brennt die den ganzen Tag durch, ja, weil sobald es dann hell wird, sieht man die gar nicht mehr. Und das trifft auch auf das Licht von Weihnachten zu. Ja. Nur auf dunklem Hintergrund leuchtet das, was an Weihnachten gefeiert wird, wirklich hell. Nur dann, wenn uns die Finsternis dieser Welt wirklich bewusst ist, wird uns das, was an Weihnachten gedacht wird, wirklich hell leuchten, wie ein Stern, wie eine Kerze dunkler Nacht. Und das ist mir wichtig geworden und möchte darauf auch heute diese Predigt aufbauen. Zuerst die Finsternis, die hier und auch in diesem Text und vorher beschrieben wird, betrachten. Der finstere Hintergrund und danach das Licht von Weihnachten. Ich hatte vorher gesagt, ja, dass wir in Weihnachtsstimmung geraten. Aber habe mir auch was dabei gedacht. Ja. Normalerweise wird bei Weihnachtsstimmung an eine sentimentale, wohlig-warme, wir haben uns alle Liebstimmung gedacht. Aber ich denke, eine angebrachtere Stimmung für Weihnachten wäre eine, wir wurden gerade aus schrecklicher Not gerettet, Stimmung. Das ist Weihnachten. Und ich hoffe, dass der Herr Gnade dazu gibt, dass das in unseren allen Herzen auch wirklich Raum jetzt gewinnt, die Gedanken einnimmt, gerade auch wenn wir jetzt in den kommenden Tagen dem begegnen, wo wir ja auch alle irgendwo dem ausgesetzt sind, oder? Dieser Kultur, in der wir eben einfach leben, diesem Denken, was sonst damit verbunden ist, ja, und ja, eben diesem Streben eher nach dieser wohlig-warmen Familienatmosphäre auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Trauer, wenn sie nicht erreicht wird. Nein, es geht um etwas anderes und ich hoffe, dass das in unseren Herzen Raum einnimmt, gerade auch angesichts dessen, ja, dass es ja auch ja, Möglichkeiten zum Frust bietet, diese Tage, zur Freude, aber auch zum Zeugnis für den Herrn Jesus, wenn wir es auf dem Herzen tragen, was an Weihnachten wirklich gedacht wird. Ja, Licht leuchtet in der Finsternis. Und gerade hier in diesem Abschnitt, dieser längeren Rede auch, wird diese Finsternis uns vorher sehr treffend und sehr drückend beschrieben. Ich lese mal jetzt die Verse von Kapitel 8, die Verse 20 bis 22. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel und dichte Finsternis. Und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Ja, das ist der Hintergrund, in dem diese leuchtenden Worte gesprochen werden. Dunkel. Wird vorhergesagt, eben ja, bedrückt und hungrig, Land umher zu schleichen und vor lauter Verzweiflung werden sie erst anfangen zu fluchen, aber es wird nichts nützen, und dann zu beten, sie werden sich nach oben wenden, aber auch das wird dann nichts mehr nützen. Wohin sie auch schauen, es gibt keinen Ausweg. Und was genauer damit gemeint ist, auch in diesem speziellen Hintergrund ist, dass Israel hier vorhergesagt wird, dass schlimme Zeiten auf sie zukommen. Ja, dass nahe, also wirklich vielleicht, ich habe es jetzt nicht mehr genau nachrecherchiert, dafür hätte ich rausfinden müssen, wann genau dieser Text geschrieben wurde, aber vielleicht 10, 20 Jahre, keine 20 in der Zukunft, würden die Assyrer kommen und das gesamte Land verwüsten und Tausende von Menschen werden dabei ihr Leben verlieren. Und ja, aber dort wird Gott nochmal eine Rettung geben, aber es geht weiter bis zur endgültigen Zerstörung durch die Babylonier. Krieg, Leid, ja, Also was vorher Jesaja hier prophezeit, wäre wie, wenn heute wenn wir heute erfahren würden, in 10 Jahren würden die Raketen hier in Deutschland anfangen einzuschlagen. Nichts würdet ihr dem entgegensetzen können. Das ist der Hintergrund. Und wir erfahren aber auch warum. Vers 20, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. Ja, das ist der Hintergrund. Sie hatten das Gesetz, das Zeugnis, das Wort Gottes, Gott selbst, verlassen, hinter sich geworfen. Sie haben in Sünde gelebt. Dieses finstere Leid, was ihnen hier vorhergesagt wird, dem geht eben die Finsternis der Sünde voraus. Und das gilt immer. Das gilt auch, das ist auch der Grund, warum Leid heute in dieser Welt ist. Weil Sünde in dieser Welt ist. Und ich möchte ein bisschen mit euch in groben Zügen durch die ersten Kapitel von Jesaja gehen, wo diese dunkle Sündenfinsternis beschrieben wird. Und die Anklagen beginnen schon ganz am Anfang, Kapitel 1, die Verse 2 und 3. Auch etwas weihnachtliche Verse. Jesaja, Kapitel 1, ab Vers 2. Dort lesen wir: Hört ihr Himmel und horcht auf und horche auf, o Erde, denn der Herr hat gesprochen. Ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Ein Ochse kennt seinen Besitzer und ein Esel die Krippe seines Herrn, aber Israel hat keine Einsicht, mein Volk hat keine Erkenntnis. Ich glaube, ich habe es letztes Jahr schon gesagt, dass aus diesem Vers diese Tradition kommt, dass Ochs und Esel in der traditionellen Weihnachtskrippe abgebildet wurden, auch wenn sie gewiss nicht wirklich dort waren. Ja, weil es eben erinnert, dass der Heiland zur Welt kam, erkannte die Welt ihren Herrn und Meister nicht. Und damit beginnt jedes Übel, ja, dass Gott nicht gekannt wird, dass Gott verlassen wird. Der Herr sagt hier, ich habe Kinder großgezogen und emporgebracht, sie aber sind von mir abgefallen. Und damit begann das Übel. In Israel und der Menschheit. In der Ferne von Gott lauert Tod und Verderben. Und natürlich Sünde. Wer Gott verlässt, gibt sich der Sünde hin. In der Ferne von Gott ist Finsternis. Noch ein Vers, der mir immer sehr Eindruck hinterlässt, wenn ich dieses Kapitel lese, ist ab Vers 13. Oder ich lese ab Vers 12. Jesaja 1, ab Vers 12. Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen, wer verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? Bringt nicht mehr vergeblich Speisopfer. Räucherwerk ist mir ein Gräuel. Neumond und Sabbatversammlungen halten. Frevel verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht. Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine Seele. Sie sind mir zur Last geworden. Ich bin es müde, sie zu ertragen. Ja, was sagt er hier? Ja, erinnert daran, dass dieses Volk, an das damals gesprochen wurde, durchaus religiöse Züge hatte. Ja? Nicht atheistisch. Gern bereit, ein paar Mal im Jahr religiöse Feste zu feiern, sogar dann in den Gottesdienst zu gehen. Aber dass das Gott nicht nur nicht reicht, dass es ihm ein Gräuel ist. Diese ganzen dunklen Verse, die ich hier lese, rufen uns etwas in Erinnerung, was eigentlich klar ist, aber doch immer wieder aus unserem Kopf verschwindet. Gott reagiert heftig auf Sünde. Es ist mir ein Gräuel. Ich ertrage es nicht. Und das prangert natürlich auch heute. Ja, ich meine, auch heute an Weihnachten, ja, was den meisten Köpfen in unserer Gesellschaft ist. Mittlerweile schon, ich denke, das Christentum zum Großteil verschwunden, aber natürlich sind da auch noch Leute mit einer religiösen Ader. Und doch, und so zeigt uns dieser Text auch, nein, auch das genügt nicht, eine religiöse Ader. Hin und wieder mal gern ein Kerzchen in der Kirche anzünden. Wer Gott sonst nicht nachfolgt, ihm sein Leben weiht, dem gefällt auch ein bisschen Religiosität nicht. Es geht weiter mit Anklagen, immer wieder gemischt mit Lichtblicken. Noch ein Kapitel, das mir immer sehr dort Eindruck auf mich macht, ist dann in Kapitel 5. Ich lese dort die Verse 8 bis 12. Jesaja, Kapitel 5, die Verse 8 bis 12. Wieder eine Anklage. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren spricht der Herr der Herrscharen, fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, große und schöne unbewohnt. Denn 10 Joch Weinberge werden nur ein Bad geben und ein Homer-Samen nur ein Eva erzielen. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis der Wein sie erhitzt. Zither und Harfe, Pauke und Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht, auf das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Ja, wir haben in diesen Kapiteln schon auch Anklagen in Richtung von Ungerechtigkeit und Bedrückung, Unterdrückung, Korruption, alles Sünden, alles wird alles vom Herrn verurteilt. Aber das sticht mir immer heraus, was er hier sagt, weil das hier so gewöhnlich erscheint. Und ich denke mal doch den Lebensstil eines Großteils der Deutschen beschreibt, oder? Was soll schlimm daran sein, ein Haus zu bauen, oder? Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen. Nun, in sich erstmal nichts, aber was hier beschrieben wird, ist ein lässiger Lebensstil, der sich nur um das eigene Vergnügen dreht und eben Gott dabei vergisst. Ja, Selbstentfaltung, ja, das eigene Leben aufbauen, Häuschen bauen, Familie gründen und so weiter. Und dann noch schön Feste feiern immer. Ne? Wird ja beschrieben. Wehe denen, ja, hier natürlich, die sich schon früher morgen aufmachen und berauschendes Getränk nachzujagen und am Abend dann lange dabei aufhören. Ja, trinken. Party. Wehe denen, lesen wir hier. Denn auf das Tun des Herrn schauen sie nicht. Ja. Wir lernen hier, wie ernst es ist, ein Leben an Gott vorbeizuführen. Die Dunkelheit der Sünde. Und das, was damals in Israel galt, ja, ich habe es eigentlich schon gesagt, gilt auch für heute. Ja, das kennzeichnet genauso diese Welt, Sünde, leichtfertiges Leben an Gott vorbei. Leben ohne Gott. Und gerade, ich bin jetzt wieder in Jesaja 8, dieser Vers 20 wird dann sehr dramatisch. Er sagt, zum Gesetz und zum Zeugnis, wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgen. Ich hatte ihn vorher schon gelesen. Das sagt uns, solange sich daran nichts ändert, ist da nichts Gutes, worauf ihr hoffen könnt. Nichts Gutes. Und das ist doch auch die Aussicht, die natürlich auch sehr deutlich im Neuen Testament dem Sünder gestellt wird. Vor allem dann auch ewig. Ja, dieses Leben in Sünde vor Gott führt und an ihm vorbei, der hat danach kein Morgenrot zu erwarten, sondern Dunkel und Nacht. Ja, das ist der finstere Hintergrund. Eigentlich nichts Neues, oder? Jeder Christ, christliches Einmaleins, wenn ich sagen würde, erkläre das Evangelium in 3 Minuten, wäre das dabei. Doch immer wieder, als Gott an Weihnachten ein Licht angezündet hat, ging dieses Licht in einer dunklen, verlorenen Welt auf. Und ich möchte für mich und für uns, dass wir im Bewusstsein dieser Sache auch jetzt diesen Tagen begegnen, dass das unsere Weihnachtsstimmung ist. Aber eben nicht nur dieses Finstern, sondern auch das, was jetzt kommt. Eben in dieser Finsternis wurde ein Licht angezündet. Es leuchtet im Dunkeln. Es leuchtet in der Nacht. Wie auf all diesen kitschigen Weihnachtsbildern. Ja. Hell leuchtendes Dorf in dunkler Nacht. Ja? Nein, so ist es wirklich. Ein helles Licht in dunkler, undurchdringbarer Nacht. Und so lesen wir dann eben auch in 9, Vers 1. Und jetzt wende ich mich eben dem zu. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. über den Bewohnern des Landes des Todesschattens ist ein Licht aufgeleuchtet. Gott hat ein Licht angezündet in dieser undurchdringlichen, sonst unabwendbaren Finsternis. Und was nun folgt, diese Verse, die sind sehr bildlich und auch, ich finde, doch tiefgehend. Es ist natürlich jetzt speziell auch eben in die Situation Israels. Ihnen wurde gerade vorhergesagt, Krieg wartet auf euch, Krieg und Verderben. Und was jetzt beschrieben wird, ist Frieden, Krieg, Ende. Ja. Ich gehe mal die Verse ab Vers 2 durch. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Ja. Nun, Krieg bedeutet vor allem, nun heute natürlich auch, man liest immer wieder die Tage, so viele Verluste auf ukrainischer oder russischer Seite oder in sonstigen Kriegen. Krieg bedeutet Tod. Ja. Das macht der Krieg schlimm. Menschen sterben. Und damals noch viel mehr, ja. Weil je weniger technische Mittel, damals haben sich alle Männer vom einen Land gegenüber allen Männern des anderen Landes aufgestellt und sind aufeinander losgegangen. Krieg bedeutete, das Volk wird dezimiert, verringert, Menschen sterben. Aber nun heißt es, du hast das Volk vermehrt, ja, weil der Krieg vorbei ist, weil Frieden ist. Es ist seine Freude groß gemacht. Der Herr gibt durch sein Licht seinem Volk Freude. Und nun gibt er zwei Beispiele aus der damaligen, auch dem damaligen Hintergrund, Gründe großer Freude. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut. Ja, Ernte, ja, das war große Freude damals. Ernte stand jedes Jahr an, war viel Arbeit, viel Anstrengung eine ganze Zeit lang, auch Unsicherheit bis dahin, denn wenn das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht und die Ernte zerstört, bevor man sie einbringt, dann hatte man große Probleme. Aber wenn die Ernte einmal da war, dann war die Arbeit getan und die Unsicherheit überwunden. Man hatte Freude. Und genauso das Nächste, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Ja? Auch das eine Realität. Damals war Krieg nichts, was alle 50 Jahre vorkam, sondern leider etwas, was sehr häufig war. Natürlich auch dem geschuldet, dass damals natürlich allgemein das Überleben für die meisten oder für alle Menschen erstmal wichtig war. Und so lag es dem sündigen Herzen natürlich noch viel näher zu sagen, wenn ich dir wegnehme, was du hast, dann habe ich schon mal mehr, um zu überleben. Heute will ja allein schon deshalb auch der größte Sünder keinen Krieg, weil man eigentlich immer viel mehr dabei zu verlieren hat, als zu gewinnen. Damals gab es viel Krieg und auch Krieg natürlich eine Zeit der Gefahr und des Mangels und des Todes. Aber wenn der Krieg vorbei ist und die Sieger jubeln, ja, dann heißt das eben wieder Sicherheit. Und sogar Gewinn in diesem Fall. Er nimmt einfach Bilder aus seiner Lebensrealität. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Jetzt baut er ein Bild auf in diesem Vers. Vers 3 sind wir. Und er beschreibt dir das Volk eigentlich als Tiere. Ein Joch, das war ein Holzpfahl, mit dem man zwei oder mehr, normalerweise Rinder, vor einen Karren gespannt hat, damit sie diesen Karren ziehen. Und er sagt, ja, so ging es uns. Wir wurden vor einen Karren gespannt. Wir wurden wie Tiere gefangen. Wir wurden beherrscht und unterdrückt. Und auch der Stecken seines Treibers, eben ja, ein Stock, mit dem eben ein Treiber eine Kuh treibt, und wenn sie nicht dahin geht, wo sie hin soll, dann kriegt sie einen Schlag ab. So beschreibt er ihr Leben. Wir wurden fremdbeherrscht, wir leiden, wir wurden geschlagen und ausgebeutet, und du hast das nun beendet. Das war auch Teil dieser Finsternis, und er freut sich, beschreibt die Freude, wenn das vorbei sein wird, wenn diese Fremdherrschaft, diese Unterdrückung vorbei ist. Wie am Tag Midians, das ist der Tag Midians. Das verweist zurück auf eine Geschichte aus Richter 7. Dort hatte das Volk der Midianiter, Midian, Israel, auch angegriffen, unterdrückt. Und Gott hat Befreiung gegeben, wie so oft, allerdings hier auf besondere Art. Nämlich geschah diese Befreiung nicht durch eine große Schlacht, die die Israeliten gewannen, sondern Gideon mit 300 Mann zog aus und machte nur Lärm und Gott tat den Rest und besiegte so einen riesigen Feind. Er bringt also diese kommende Errettung, die der Herr bringen wird, mit diesem Tag in Verbindung, weil er auch sagt, du wirst die Errettung bringen und du allein, du rettest. Denn jeder stiefelt derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel. Und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Und auch das spricht nun eben von Frieden. Ja. Die Stiefel und der Mantel, das ist eben, gehört zur Grundkleidung des Soldaten von damals. Ja, der Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, die Stiefel, mit der die Soldaten heranmarschiert sind, sie werden verbrannt. Der Krieg ist vorbei und alles, was daran erinnert, wird zum Fraß des Feuers. Das wird verbrannt und es soll nie wieder daran gedacht werden. So erinnert dieser Vers an einen anderen sehr bekannten Vers, nämlich Jesaja 2, Vers 4, wo der Herr auch eine Zukunftsverheißung gibt. Jesaja 2, Vers 4, und er wird Recht sprechen zwischen den Heiden und viele Völker zurechtweisen, sodass sie ihre Schwerter zu Pflugscharen schmieden werden und ihre Speere zu Rebmessern. Kein Volk wird gegen das andere das Schwert erheben und sie werden den Krieg nicht mehr erlernen. Das ist die Verheißung für diese zukünftige Zeit. Die Zeit, ja, wenn das geschehen wird, was wir auch eben jetzt im Folgenden lesen. Wenn das Kind von Weihnachten, wenn der Herr Jesus Christus herrschen wird. Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Das ist das Licht, ja, der helle, erleuchtete Zustand, den er beschreibt, der kommen wird, wenn der Herr einmal herrschen wird über die Erde. Und er wird eben der Grund dafür sein. Und so wird uns nun er auch beschrieben, der Herr Jesus, mit 4 Titeln. Manche Übersetzungen zählen 5 auf, weil sie einen in 2 teilen, auch meine. Ich bin sehr überzeugt, dass es besser ist, es als 4 zu lesen. Es gibt Argumente dafür und dagegen, aber ist auch im Endeffekt gar nicht so wichtig. Aber wichtig ist, alle diese 4 Titel beschreiben oder sind auch dafür da, den Herrn Jesus in seiner Herrschaft und in seiner, ja, seine Qualifikation als Herrscher zu beschreiben. Warum der Herr Jesus der Richtige ist, um Frieden für alle Ewigkeit über die Menschheit zu bringen. Lass mich diese 4 Begriffe näher betrachten. Das erste, wie er ihn nennt, ist wunderbarer Ratgeber. Nun, ein Ratgeber, das finden wir zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 14. Sprüche 11, Vers 14, dort schreibt Salomo, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall, wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihm gut. Also er beschreibt hier, ja, da ein Volk oder Herrschaft muss in Weisheit ausgeführt werden, es braucht Weisheit. Und für diese Weisheit braucht es viele Ratgeber, heißt es hier. Ja. Salomo hatte natürlich schon ganz am Anfang erkannt, um ein guter Herrscher zu sein, braucht es Weisheit. Hier bringt er diese Weisheit mit vielen Ratgebern in Verbindung. Der Herr Jesus braucht nicht viele Ratgeber. Er ist selbst der wunderbare Ratgeber. Der Herr Jesus hat die Weisheit, diese Welt zu führen. Und interessant, es wird genannt wunderbarer Ratgeber. Dieses Wort wunderbar, das meint so viel wie, ja, es beschreibt sein, einfach, er hat wunderbare Weisheit. Ungewöhnliche, unerwartete, überraschende Weisheit. Weisheit, auf die wir nicht gekommen wären. Weisheit, die unser Denken so weit übersteigt, dass wir überrascht sind, wenn er tun wird, was er tun wird. Das ist die Weisheit des Herrn. Er ist der wunderbare Ratgeber, er ist weise genug, um zu regieren, aber er ist auch stark genug zu regieren. starker Gott. Ja, spätestens hier, eigentlich das andere tut es schon nahelegen, aber er ist der starke Gott. Ja, spätestens hier wird deutlich, es ist nicht nur ein Mensch von Gott. Ja, er ist der starke Gott. Niemand ist stärker als Gott und er hat die Macht Gottes, denn er ist Gott. Er ist Gott in Menschengestalt, hat so alle Macht, ja, um diese Erde zu regieren. Und auch weiter ewig Vater. Auch das beschreibt seine Herrschaft, deshalb braucht uns das nicht verwundern, dass der Herr Jesus als Vater bezeichnet wird. Hier wird zum einen die dritte Grundeigenschaft der Gottheit auf ihm zugeschrieben, Allwissenheit, ja, verbunden in der Weisheit, Allmacht und Ewigkeit. Er ist ewig. Und auch das braucht der ewige König. Er muss ewig bleiben. Und auch der beste König, der stirbt, kann keinen ewigen Frieden garantieren. Aber er bleibt nicht nur ewig, sondern er bleibt ewig unser Vater. Er wird herrschen wie ein Vater. Er ist kein distanzierter König, er ist ein König wie ein Vater. Ein liebender, fürsorglicher, strenger und doch liebender König. Und das vierte, was genannt wird, ist eben das, was dann daraus fließt. Weil er so ist, ist er der eine würdige Friedefürst. Der würdige König, der Frieden bringen wird über die Welt. Ein ewiges Friedensreich. Das wird der Herr Jesus bringen. Vers 6, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Eben seine ewige Herrschaft auf dem Thron Davids über die ganze Welt. Der Herr wird diesen dunklen Zustand, der davor beschrieben hat, wurde, völlig umkehren. In ewiges Licht. Nun ist aber natürlich offensichtlich, ja, wir feiern Weihnachten, schon viele hundert Male, und es ist offensichtlich, dass der Weltfrieden noch nicht erreicht ist, auch dass der Herr Jesus noch nicht offen über diese Welt herrscht. So wird deutlich, dass hier natürlich eine starke Lücke zu finden ist in diesem Text. Es wird schon daran deutlich, zum einen, ja, erst ist vom Kind die Rede und dann schon vom König. Ja, da liegen doch mindestens ein paar Jahre dazwischen. Aber natürlich auch eine starke inhaltliche Lücke. Ja, hier wird gesagt, jetzt geht es euch so und wird es euch noch viel schlimmer ergehen und so wird es euch mal ergehen. Aber es wurde auch gesagt, der Grund dafür ist eigentlich nicht, dass ihr einen schlechten König habt, nicht nur, sondern dass ihr Sünder seid. Und die Lösung dieses Problems, die wird uns in diesem Abschnitt noch nicht genannt. Ein weiterer Hinweis auf diese zeitliche Lücke, die wir natürlich im Rückblick dann sehen, ist, dass obwohl der Großteil dieses Abschnitts beschreibt, wie es sein wird, wenn Jesus das zweite Mal wiederkommen wird und über die Erde herrschen wird, beschreibt uns, und diesen Vers habe ich ausgelassen, in meiner Bibel Kapitel 8, 23 oder 9, 1, je nach Übersetzung, dort, wo es heißt, doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist, wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan, das Gebiet der Heiden. Das beschreibt sein erstes Kommen. Das Land Sebulon und Naphtali lag ganz im Norden Israels. Ja, hier steht, es wurde gering gemacht, kann man unterschiedlich deuten, inwiefern. Es war immer ein eher unbedeutendes Gebiet, nicht sehr wichtig. Es war auch immer das Gebiet, das die ersten Angriffe abbekommen hat, weil sie immer von Norden angegriffen wurden. Und zur Zeit, als der Herr Jesus lebte, ja, war das eben das Gebiet Galiläa. Manche Übersetzungen schreiben hier schon das Galiläa der Heiden, weil Galiläa einfach nur Gebiet bedeutet. Aber das ist, was hier beschrieben wird. Das, was wir in den Evangelien als Galiläa beschrieben lesen. Und dieses Gebiet wurde eben zur Ehre gebracht, weil Jesus dort die meiste Zeit seiner Verkündigung und Wundertätigkeit getan hat. Es wurde zur Ehre gebracht, weil es dieses Gebet, weil es zur Heimat und Wirkungsstätte des Sohnes Gottes selbst gemacht wurde. Ja, auch darin finden wir einen Hinweis auf diese Lücke. Diese Lücke, die wir gefüllt wissen dürfen. Wir dürfen wissen, wie der Herr diese Lücke füllt, diese inhaltliche Lücke, diese Lücke auf, ja, diese Antwort auf die Frage, wie wird das Problem gelöst? Es reichte ihm nicht zu kommen, um zu herrschen. Er musste erst kommen, um zu dienen. Deshalb kam er nicht auf einem weichen Bett in einem Palast, sondern auf Stroh in einem Stall zur Welt. Er musste sich erniedrigen und tat dies auch. Er wurde ein Mensch wie wir. Er lebte vollkommen und litt und starb an unserer Stelle. Das dürfen wir wissen. Er hat das Problem gelöst, indem er die Schuld von uns Sündern getragen hat, indem er gelitten und gestorben ist, wieder auferstanden ist und nun diese Botschaft in der ganzen Welt bis heute verkündigen lässt, sodass sie auch bis zu uns gekommen ist und wir hier sitzen dürfen. Wir glauben, dass dieses Kind von Weihnachten, an das wir gedenken, dieser Mann, Jesus, der Retter der Welt ist, dass er mir den Eingang in dieses ewige Reich bringt, dass er mir das ewige Seelenheil gebracht hat. Und auch wenn ich durch diese Welt noch durch muss und es immer noch finster ist in dieser Welt, leuchtet mit diesem Evangelium doch ein Licht in dieser Welt. Der Tag wird kommen, wo dieses Licht alle Finsternis vertreiben wird. Der steht noch aus, weil bis heute noch die Menschen gesammelt werden, die in dieses ewige Reich eingehen sollen. Das Evangelium. Das Licht in der Finsternis. Ich hoffe, dass dieses Denken uns durch die Weihnachtszeit begleitet. Das wird an Weihnachten gedacht. An Weihnachten hat der Herr Jesus ein Licht angezündet. Und interessanterweise wird dieser ganze Text über die Zukunft hier in der Vergangenheit beschrieben. Manche Übersetzungen Gegenwart, aber nie in der Zukunft. Und zwar deshalb, weil, obwohl es noch nicht real ist, dass dieses Friedensreich angebrochen ist, ist es sicher, dass es kommen wird. Seit Jesus geboren ist, spätestens, dürfen wir feiern, dass dieses Reich anbrechen wird. Der Herr wird sein Werk vollbringen, denn der Eifer des Herrn der Herrscharen, der letzte Satz, wird dies tun. Der Herr hat Eifer dafür, sein Reich zu bauen, hat Eifer dafür, auch heute noch Menschen zu sammeln, die in dieses ewige Reich eingehen werden. Er hat Eifer dafür, dass Menschen gerettet werden und sein Reich aufzurichten. Ja, und mit diesem Licht dürfen wir in diesen Tagen und im ganzen Jahr natürlich durch eine dunkle Welt gehen. Vergessen das hoffentlich nicht, dass wir dieses Licht haben und die Welt finster ist. Ich möchte aber auch noch darauf hinweisen, obwohl eben der Herr noch nicht auf seinem Thron sitzt, darf jeder, der an ihn glaubt, auch heute schon sich gewiss sein, er ist auch heute schon unser Friedefürst, unser wunderbarer Ratgeber, auch heute. Auch heute schon ist niemand so fähig wie er, die Wege dieser Welt und seiner Gemeinde und auch meines Lebens zu führen. Er tut das auch heute nicht selten auf eine Art, dass man sich nur darüber wundern kann. Vielleicht oft erst mal, ne, negativ wundern, weil man nicht versteht. Aber wenn wir bei ihm sein werden, nicht mehr negativ. Aber er ist der wunderbare Ratgeber, dem wir uns anvertrauen können. Der starke Gott, ja, er hat nicht nur die Weisheit, sondern auch die Macht, uns heute beizustehen und zu leiten auf unserem Weg. Und er ist unser ewig Vater, wird ewig bei uns bleiben. Das auf eine liebevolle, väterliche Art, auch heute schon. Und damit ist er auch würdig, unser Friedefürst zu sein, dass wir im Vertrauen auf diesen Herrn, ja, diesen Frieden auch schon auf dem Weg durch diese Welt, die viel Grund zum Unfrieden liefert, ergreifen. Ja. Ich hoffe, ich konnte eine gewisse Weihnachtsstimmung erzeugen. Nicht nur eine Stimmung, ein Bewusstsein. Ich hoffe, das begleitet uns in diesen Tagen. Eine, wir wurden gerade aus schrecklicher Not gerettet Stimmung. Eine, wir erwarten ein ewiges Friedensreich Stimmung. Eine, wir haben einen weisen, mächtigen, ewigen, väterlichen Friedefürsten Stimmung. Und in diesem Sinne wünsche ich euch gesegnete Weihnachten.